Ja, heute haben wir relativ viel. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier hinkriege. Ja, das kriegen wir hin. Ach ja. Herr Paulus sagt, wir können stolz sein. Wir können stolz sein auf unseren Herrn. Es gibt so viele Menschen, die darum ringen, die viele Leute, die vielleicht eine Menge vollbringen und stolz auf sich selber sind, die stolz auf ihre Familie sind, auf ihre Kinder, die stolz sind, vielleicht auf ihr Vaterland, das kennen wir Deutschen nicht so. Es ist uns sehr stark ausgetrieben worden und nichtsdestotrotz gibt es immer noch eine Menge Leute, die sich vielleicht danach ausstrecken, die gerne stolz sein wollen auf ihr Land. Paulus sagt, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Nicht sich selbst, nicht seiner Familie, nicht seinem Vaterland, nicht seinem Fußballverein, auch wenn er mal gewonnen hat. Sondern Christus. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren bin ich mal mit ins Stadion gegangen. Und dann die Stadionhymne, weißt du, ne? Die Vereinshymne. Und wie die Leute aufstehen mit stolzer Brust, stolz geschwellter Brust, ne? Mit dem Banner, das Banner erhoben, ne? Oder die Hand aufs Herz. Ja, das ist tatsächlich etwas, was Menschen früher, na, vor 100 Jahren mit der Nation verbunden haben, vor 110 Jahren. Na? Wie sie die Deutschlandflagge oder erhoben haben. Vor 80 Jahren. Aber seit 2000 Jahren wird den Völkern verkündet, du hast einen Grund, stolz zu sein. Du hast einen Grund, das Banner zu erheben. Und das ist Christus. Ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir hier Lobpreis machen, und es geschieht ja immer wieder, Gott inspiriert uns und schenkt uns diese Freude, diese Gewissheit im Heiligen Geist. Aber lass uns da noch mehr ausstrecken, dass wenn wir hier singen, dass es so laut ist wie im Stadion bei 96. Jesus Christus, alte Liebe. Wir können stolz sein auf unseren Herrn. Und wir wollen uns heute erinnern an seinen großen Sieg, den er errungen hat, der ein Sieg für die Ewigkeit ist, wie uns das die Sportmoderatoren immer glauben machen wollen. Ein Sieg für die Ewigkeit, die haben keine Ahnung. Jesus hat diesen Sieg für uns errungen. Und deswegen lass uns immer wieder vom Heiligen Geist begeistern, auch wenn es eine alte Geschichte ist, die wir so oft gehört haben. Aber lass uns neu davon begeistern lassen, von dieser Liebe, die unser Herr für uns hatte. Und diese Konsequenz, diese Radikalität in der Hingabe, um uns Erdenwürmlinge aus dem Staub, in den wir uns selbst hineingebracht haben, in das Elend, in den Tod, in die Verdammnis, um uns da rauszureißen, um uns da rauszuholen. wie so ein Feuerwehrmann, der in ein brennendes Haus hineinrennt und bereit ist, auch sein eigenes Leben einzusetzen dafür, um die Menschen, die dort in diesem brennenden Haus vergehen, herauszureißen, herauszuretten aus dem Feuer. Wir sind im Lukas-Evangelium in Kapitel 21, am Ende des Kapitels 21. Wir lesen einfach jetzt hier ein paar Verse. Ich sage zwei, drei Sachen dazu und dann wollen wir uns intensiv zuwenden dem, worum es hier heute geht. In Lukas Kapitel 21, Vers 37 steht: Jesus lehrte aber des Tages in dem Tempel und des Nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. Also Jesus ging tagtäglich in dieser Woche, in diesen Tagen vor dem Passafest, als er mit seinen Jüngern dort war, in den Tempel, um zu lehren. Aber übernachten tat er auf dem Ölberg. Jerusalem war voll. Zum Fest kamen so viele Juden aus aller Welt nach Jerusalem. Alle, die die Möglichkeit dazu hatten, die sich die Tage freinehmen konnten und die das Geld für die Reise aufbringen konnten, sie pilgerten nach Jerusalem, um das Passafest dort zu feiern. Wir werden noch etwas, ein bisschen was darüber erfahren heute, warum auch die Menschen so, die Juden so bewegt waren vom Passafest. Also Jesus lehrte im Tempel, aber er schlief draußen. Er hatte nicht die Nobelunterkunft. Er war nicht der Superreiche, der in der besten Absteige irgendwie im besten Hotel der Stadt irgendwie die Luxussuite hatte, sondern wie er auch an einer Stelle mal gesagt hat, der Menschensohn hat nicht, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Sie haben draußen übernachtet. Auf dem Ölberg. Vers 38, und das ganze Volk kam früh morgens im Tempel zu ihm, ihn zu hören. Ja, die Menschen waren begeistert. Sie hatten ihm einen großen Empfang bereitet. Die Menschen, die im Tempel zusammenkamen und als er dort lehrte und auch diese Streitgespräche, die wir gelesen haben, sie haben gemerkt, wie am Anfang des Evangeliums auch gesagt wird, dieser lehrt anders als die Schriftgelehrten. Er hat Vollmacht. Die Art und Weise, wie er predigt, wir spüren, wir merken, Gott ist mit ihm. Seine Worte haben Kraft, wie Petrus es dann ausgedrückt haben. Deine Worte, das sind Worte ewigen Lebens. Und sie haben gemerkt, diese Worte, diese Lehre, dieser Mann, der stillt unseren geistlichen Hunger. Und deswegen haben sie sich früh morgens aufgemacht. Sie wollten nichts verpassen. Geschwister, Gott ruft uns. Jeden Tag will er uns segnen, will er uns lehren, will er uns ausrüsten und stärken durch sein Wort. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Wir haben es gestern bei den Männern gelesen. Stefan Eschke hat es so schön ausgelegt für uns. Lass mich am Morgen deine Gnade hören. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Du kannst sie jeden Morgen neu hören. Streck dich danach aus, jeden Morgen. Mach dich früh morgens auf, um ihn zu hören. Er ist da. Er will dich stärken, jeden Morgen neu. Egal, ob du ein Frühaufsteher bist oder nicht. Die Frühaufsteher haben es vielleicht leichter. Aber die Frühaufsteher können auch sehr abgelenkt sein morgens. Lass dich als erstes zum Herrn hinführen morgens. Deine Gedanken, lenk sie. Schau zum Herrn. Öffne sein Wort, lass dir was sagen von Gott. Wir haben von Katrin gehört, wie ermutigend und stärkend Gottes Wort am Morgen zu dir spricht und dich ausrüstest für den Tag. Kapitel 22, Vers 1. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr darüber lesen. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn heimlich umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Also viele Menschen hingen an Jesus und die hohen Priester, sie hatten damit ein Problem. Sie wollten nämlich Jesus beseitigen, er störte. Er brachte alles durcheinander. Das ganze System, das ganze religiöse System stellte er in Frage. Er musste weg. Aber die Leute, die liebten ihn, die wollten von ihm hören. Also, ja, wie stellen wir das an? Wie kriegen wir das hin, ohne dass wir irgendwie das ganze Volk gegen uns haben? Dann steht hier in Vers 3, aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wurde und aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überlieferte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Judas Iskariot, eine tragische Figur in der Bibel. Viele machen sich Gedanken um ihn. Viele können nicht verstehen, warum und wieso und wie das Ganze einzuordnen ist. Lukas macht uns deutlich, dass es ein geistliches Problem war. Dass da einer so nahe mit Jesus geht und dann sich zu diesem Schritt bereit erklärt, das lässt sich logisch nicht verstehen. Da steckt eine finstere Macht dahinter. Es ist der Satan, der sein Herz in Beschlag genommen hat, der ihn zu diesen Schritten geleitet und geführt hat. Geschwister, wir denken immer, wir sind frei und wir entscheiden, was wir tun und lassen. Aber das ist nicht so. Wir Menschen sind Geführte oder Verführte. Und wenn wir glauben, dass wir selber entscheiden und dass wir die Dinge in der Hand haben, dann ist das eine Illusion. Wir werden geleitet. Wir werden geführt. Es sind Mächte am Werk, die nicht sichtbar sind für uns. Das Einzige, was dir an Freiheit da ist, ist, dass du mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade dir die Augen darüber aufgehen und du merkst, da sind so viele Kräfte am Wirken, dass du dich bewusst entscheiden kannst, welcher Kraft du dich auslieferst, der einen oder der anderen. Gott ist, er liebt uns, aber wir haben uns dem Teufel übergeben. Das lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 3. In der Sünde, in der Abkehr von Gott, der uns Leben gegeben hat, der uns geschaffen hat, der uns alles gegeben hat, was wir sind und was wir haben. In der Abkehr von unserem Gott übergeben wir uns der Macht, die ihm entgegensteht, dem Satan und seinen Helfeshelfern. Adam und Eva, sie haben dem Teufel mehr geglaubt als Gott, obwohl der Teufel nichts für sie getan hat. Er hat sie nicht geschaffen, er hat sie nicht gesegnet. Das Einzige, was er ihnen gegeben hat, war eine scheußliche Lüge. Eine Zukunftsversprechung, die nichts gehalten hat von dem, was sie versprach. Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr diesen Weg geht, den ich euch zeige. Wenn hier steht, dass der Satan in Judas Iskariot fuhr, dann müssen wir uns klar machen, wenn ein Herz den Herrn der Herrlichkeit in sich hat, dann kann der Teufel da nicht hineinfahren. Ein Herz, was Jesus als König und Herrn aufgenommen hat, da kommt der Satan nicht rein. Uns wird gesagt durch Paulus, als wir zum Glauben gekommen sind, da wurden wir versiegelt. Na, wie, es wurde ein Siegel auf unser Herz drauf gemacht. Und das heißt, es ist einerseits ein Zeichen des Eigentums. Das Siegel sagt, dieses gehört Jesus Christus, dieser gehört Jesus Christus, diese gehört Jesus Christus. Das Siegel ist aber gleichzeitig ein Verschluss. Da kommt keiner ran, außer der, dem es gehört. Satan fuhr in Judas, weil sein Herz offen dafür war. Und wodurch ist sein Herz offen gewesen? Das steht in Vers 5. Sie kamen mit ihm überein, ihm Geld, dass er Geld bekommt. Das Johannesevangelium macht uns deutlich, dass Judas getrieben war von Geldliebe, von Geldgier. Er war ein Dieb. Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das hat er die Jünger gelehrt. Judas war dabei. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht dem Mammon dienen und Gott. Und das fordert zur Entscheidung heraus. Und selbst wenn man äußerlich die ganze Zeit mit Jesus geht, die ganze Zeit in die Gemeinde kommt, äußerlich, ja, war Judas einer von den Zwölfen. Und ja, er hat sogar dem Herrn gedient. Er ist mit den anderen unterwegs gewesen und hat Menschen im Namen Jesu geheilt. Hat Dämonen ausgetrieben im Namen Jesu, weil Jesus ihnen Vollmacht gegeben hat dafür. Und dennoch, sein Herz war nicht ungeteilt bei Gott, sondern da gab es einen Götzen in seinem Herzen. Der heißt Mammon. Geschwister, so gefährlich ist es, wenn wir einen Götzen in unserem Herzen Raum geben. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. In einem Herzen, in dem Jesus regiert, kann der Satan nicht hineinfahren. Er ist unsere feste Burg, er ist unser Schutz. Lass uns ihm allen Raum geben in uns. Uns wird gesagt, 1. Timotheus 6, Vers 9 und 10. Ich lese es nochmal vor. Wir haben es öfter mal gelesen, diese Verse. Ich finde sie unheimlich wichtig, gerade in unserem Land, in unserer Zeit. Und dies sagt Paulus über Menschen in der Gemeinde. 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick, und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Judas ist diesen Weg gegangen und es ist für ihn böse ausgegangen. Wir lesen weiter in Vers 7. Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passahmahl, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamahl essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamahl. Eine lustige kleine Geschichte, die auch in den drei ersten Evangelien überall berichtet wird. Manchmal fragt man sich, komische Geschichte, ne? Was hat das hier zu bedeuten, was soll das eigentlich? Also sie wollen das Passamahl feiern und ja, sie wollen es aber nicht irgendwie unter freiem Himmel machen. Na, sie wollen schon gerne irgendwie zusammen in einem Saal sitzen und gemeinsam das Passamahl feiern, das Passa feiern. Und es gab damals in Jerusalem eine Menge Häuser, wo Gäste aufgenommen werden konnten, wo solche Feiern stattfinden konnten. Und ja, Jesus sagt, so Jungs, dann bereitet das mal vor. Ja, diese Männer sollten tatsächlich Küchendienst tun. Jesus hat nicht Maria Magdalena vorgeschickt irgendwie. Und die Jungs lassen sich auch voll drauf ein. Die haben gelernt, einfach ihrem Herrn zu folgen und zu dienen. Wo willst du, dass wir es bereiten? Und jetzt sagt Jesus nicht, geht mal bitte in die hohe Gasse Nummer 5, ne? Und da ist ein Bruder, den kenne ich schon aus alten Tagen, wenn ich mal nach Jerusalem gewesen bin, da habe ich den immer getroffen und mit dem habe ich schon klar gemacht, dass wir da sein können, ne? Nee, er sagt sowas ganz Merkwürdiges, dass er sagt, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Woher weiß Jesus das? Abgesprochen, genau, Uli. Da hat irgendjemanden vorher geimpft und hat gesagt, an dem und dem Tag um so und so viel Uhr musst du dann mit dem Wasserkrug vorbeigehen. Ne? Nein, Jesus macht es hier und zeigt den Jüngern in dieser kleinen Sache und auch uns, er sorgt für uns. Er sorgt für die Dinge und er sorgt auf eine Weise, wie wir Deutsche das gar nicht mögen. Wir möchten gerne alles organisieren. Alles vorher wir wollen vorher alles eingetütet haben. Na, und wir sind ja berühmt dafür, dass wir ja so gute Planer sind und so gut organisiert als Deutsche. Na? Wir organisieren uns zu Tode. Und so gut diese Eigenschaft auch in bestimmten Zusammenhängen ist und auch in Gottes Augen, aber so oft steht sie uns auch im Wege, weil wir diesen Schritt, und das ist das, was Jesus seine Jünger immer und immer wieder gelehrt hat, hört auf, euch um euch selbst zu kreisen und um euch selbst zu drehen, indem ihr euer Leben organisiert, sondern vertraut doch dem Herrn, vertraut doch Gott. Gott ist ein lebendiger Gott. Er hat versprochen, für euch zu sorgen. Er ist euer Papa. Schmeißt deine Sorgen auf ihn. Lass dich von ihm leiten. Dieses sich von Gott leiten lassen. Geschwister, ich weiß nicht, wo du da stehst, wie du das erlebst in deinem eigenen Leben. Es mag hier Leute geben, die sagen, ja klar, das ist was ich immer und immer wieder, ja tagtäglich erlebe, wie Gott mich leitet in meinem Leben. Ich kann ihm vertrauen. Andere werden hier vielleicht sitzen und sagen, ich weiß gar nicht, wie das geht, die Führung des Heiligen Geistes. Ich kenne das gar nicht. Aber Jesus will dir das geben. Er will dir das schenken. Er will, dass du dein Herz so sehr für ihn öffnest, dass er dich leiten kann. Und er tut das mit jedem Einzelnen von uns nicht immer auf dieselbe Art und Weise. Er macht das nicht immer gleich. Der eine erlebt die Führung Gottes ganz stark, dadurch, wie er das Wort Gottes aufnimmt in sein Leben, tagtäglich darin liest. Er spürt, Gott spricht hier immer wieder direkt in meine Situation hinein. Andere erleben das auf eine andere Art und Weise im Gebet oder in einfach auf eine Art und Weise, na, weltliche Menschen würden das Intuition nennen, Eingebungen. Gott wirkt auf verschiedene Art und Weisen durch seinen Geist in unser Leben hinein und führt uns. Aber er tut es, Geschwister. Lass uns mutig sein, dass wir Jesus wirklich diesen Raum geben in unserem Leben, dass er uns leiten kann, dass nicht wir alles schon fertig haben und Jesus daneben steht und sagt, aha, okay, das ist also dein Plan, das ist also dein Leben, na gut, okay, dann mach mal. Na, wir planen alles und dann sagen wir, oh Herr, na, hilf doch, dass das jetzt alles so klappt, wie ich das geplant habe. Wenn der Herr aber sagt, hey, ich habe da was ganz anderes vor, aber ich habe gar keinen Platz in deinem Plan. Ich habe keinen Raum in deiner ganzen Organisation, in deinem ganzen Leben. Lass mich rein. Öffne dein Leben mir. Lass uns, wenn wir Pläne schmieden, wenn wir organisieren, wenn wir planen, lass uns Gott mehr Raum geben. Lass uns ihn erst fragen, bevor wir anfangen zu planen. Er soll in allem den Vorrang haben. Und wenn er uns dann führt und zeigt, die Jungs mussten hier jetzt planen und organisieren dann. Er hat ihnen den Weg gezeigt und sie wurden wunderbar geführt. Aber als sie dann dort angekommen sind, dann mussten sie das Fest vorbereiten. Das Passahlamm stand da nicht dann fertig da. Das mussten sie dann tatsächlich selber irgendwie organisieren alles. Es gibt einen Raum für unser Organisationstalent, für unser Planen. Aber zuerst kommt der Herr. Zuerst soll er Raum haben, uns zu führen und zu leiten, damit unser Planen nicht an ihm vorbeigeschieht, sondern dass es in seinem Plan ist, dass unser Verstand soll ihm untergeordnet sein, nicht über ihn gestellt sein. Also sie erleben das hier wunderbar, dass genau das geschieht, was der Herr gesagt hat. Na, lasst euch darauf ein, geht in die Stadt. Ihr wisst nicht, ob ihr diesen Mann mit dem Krug findet, ob der an euch vorbeigeht. Und die sind da reingegangen und haben gesagt, Johannes, zu Peter, welcher ist es denn jetzt? Guck mal, da ist einer mit dem Krug, der geht da längs. Ah nee, das ist eine Frau. Nee, Jesus hat ja gesagt, es soll ein Mann sein mit dem Krug. Zumeist haben die Frauen die Krüge getragen. Ne? Aber da war tatsächlich ein Mann. Und dann, oh ja, der geht da lang. Ja, lass uns mal da lang gehen. Bist du dir wirklich sicher? Ist das der Richtige? Ja, Jesus hat gesagt, na, wenn wir den treffen, dann sollen wir dem folgen. Na gut, sie gehen hinterher. Und dann geht dieser Mann in ein Haus hinein und Petrus sagt, wir müssen da jetzt rein. Aber wir kennen die Leute doch gar nicht. Na, ja los, komm. Jesus hat es gesagt. Und dann klopfen sie an und sagen ihr Sprüchlein, wo ist das Gastzimmer, wo der Lehrer sagt, wo ist das Gastzimmer, wo ich meinen Jüngern das Passahmahl essen kann. Und dann erleben sie dieses Wunder, dass dieser Mann sagt, ja, kommt rein. Na, hier ist der Saal. Sie haben eine offene Tür, weil sie der Führung und Leitung des Herrn gefolgt sind. Und dort bereiten sie dann das Passahmahl vor. Sie machen es so, wie der Herr es sagt, und es geschieht auch so. Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen mit Sehnsucht, habe ich mich gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Und jetzt kommt dieser wunderbare Moment, wo Jesus mit seinen Jüngern das Passa feiert. Das Passafest. Was ist das Passafest? Lass uns das mal lesen in 2. Mose 12. Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passafest mit euch zu feiern. Jesus war dieses Passafest so wichtig. Und er wollte unbedingt, hat sich danach gesehnt, ich will unbedingt, dieser Tag, wenn ich mit den Jüngern zusammensitze und wir dieses Passamahl feiern, dieses letzte Passafest, bevor ich leiden werde, bevor sich nämlich dieses Passafest erfüllt. Es ist nämlich eine Prophetie. Das Passafest ist eine geistliche Prophetie. Jesus hat gesagt, das letzte Mal, dieses Passafest, dass es gefeiert wird, bevor es sich erfüllt. Und während er dieses Passafest feiert mit den Jüngern, setzt er ja das Abendmahl ein. Was dann sozusagen das Fest ist, was zurückschaut auf die Erfüllung des Passafestes. Es ist sozusagen dieser Kristallisationspunkt der Geschichte. Jesus sagt, jetzt geht es los, jetzt kommt es. Und noch einmal dieses Passafest feiern, in Erwartung dessen, dass es sich erfüllt. Jetzt lesen wir in 2. Mose 12, worum es bei dem Passafest geht. Es geht um die Errettung, Erlösung des Volkes Israel aus Ägypten. Sie sind versklavt, sie sind unterjocht, sie sind bedrängt, bedrückt. Und Gott sieht sein Volk und es jammert ihn. Er möchte gerne dieses Volk retten aus dieser Versklavung. Er möchte sie befreien. Und gleichzeitig ist er zornig über diejenigen, die das Volk versklaven. Es gibt Menschen, die leiden unter Ungerechtigkeit. Und es gibt Menschen, die Ungerechtigkeit ausüben. Und Gott hat großes Erbarmen über die, die leiden, die geknechtet sind. Aber er ist zornig über die, die andere unterdrücken, die ungerecht regieren auf dieser Erde, die andere unterjochen. Und so passieren zwei Dinge gleichzeitig in dieser Errettung, in dieser Erlösung Israels. Es geschieht nämlich das Gericht an Ägypten und gleichzeitig die Erlösung Israels. Jetzt lesen wir in Kapitel 12 und es ist in diesem ganzen Gericht, was über Ägypten hereinbricht, die neun Plagen, es kommt die 10. Plage, die endgültige Plage, wo das Gericht Gottes vollständig sich erfüllt über Ägypten. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er soll euch der erste von den Monaten des Jahres. Eine neue Zeit fängt an, sagt Gott hier zu seinem Volk. Eine neue Zeit fängt an. So wie wir das auch in Jesus Christus gehört haben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Eine neue Zeit fängt an für euch, mit diesem Tag der Errettung. Redet zur ganzen Gemeinde Israel. Ja, das Wort geht an die ganze Gemeinde. Gott will sie alle erlösen, er will sie alle erretten. Keiner ist ausgenommen davon. Und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Gott will das ganze Volk Israel retten, aber der Weg dieser Errettung geschieht in den kleinen Familien, in den Häusern. Es ist nicht eine große Massenversammlung, sondern die Leute sollen in ihre Häuser gehen, ins Private, ins Intime. Gott will nicht die große Show, sondern er will unser Herz. Er will dich persönlich, dich in deinem stillen Kämmerlein, sagt Jesus. Wenn du zu Gott betest, geh in dein Kämmerlein. Er will dich und deine Familie. Da, wo du ganz du selbst bist, privat. Dich will er retten und deine Familie, die deinen in deinem Haus und deine Nachbarn. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn. Schön, wenn wir heute nachher Abendmahl nehmen, dann lasst uns das mit unserem Nachbarn nehmen. Mit dem, der neben uns sitzt. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Das werde ich nachher noch auslegen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Also auch hier wieder diese Perspektive. Die ganze Gemeinde soll es tun. Jeder aber einzeln in seinen Häusern. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Also das Blut dieses geschlachteten Lammes hat eine besondere Bedeutung. Es wird an die Türpfosten gestrichen, dieses Hauses, an den Eingang dieses Hauses. Sichtbar für jeden, der zu diesem Haus kommt. Der vor der Tür steht, er sieht das Blut an den Türpfosten. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen. Dieses geschlachtete Lamm. Es reicht nicht, dass sie das Blut einfach an die Türpfosten streichen, sondern sie sollen das Lamm auch essen. Alle, die in diesem Haus sind, sollen dieses Lamm, dieses einjährige, dieses süße kleine Lämmchen, na, was sie ausgesondert haben, dieses schöne Lamm, sie sollen es schlachten, das Blut nehmen, an die Türpfosten streichen und dann sollen sie dieses Lamm essen. Am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten sollt ihr es essen. Seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden. Ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Dieses Lamm soll ganz gegessen werden. Es wird geschlachtet und ganz gegessen. Nichts soll davon übrig bleiben. Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. So aber sollt ihr es essen, und das ist die Art und Weise, wie ihr es essen sollt, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passah für den Herrn ist es. Sie sollen aufbruchbereit essen. Denn, wenn sie es gegessen haben, kommt plötzlich der Ruf, mitten in der Nacht, am frühen Morgen kommt der Ruf, jetzt geht's los. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Also, dieses Blut, was sie an die Türpfosten gestrichen haben, das ist ein Zeichen der Errettung vor dem Gericht über Ägypten. Das Gericht kommt über Ägypten, aber Israel wird ausgenommen von diesem Gericht. Aber nur diejenigen, die auf das Wort Gottes hin das Lamm geschlachtet haben und das Blut an die Türpfosten gestrichen haben. Sie sind nicht automatisch ausgenommen. wie bei manchen anderen Plagen. Hier bei dieser Plage wird ihnen gesagt, ihr müsst das Blut in Anspruch nehmen. Ihr müsst dieses Opfer vollziehen. Und das hatte eben, wie gesagt, einen prophetischen Sinn. Werden wir gleich drauf kommen. Oh, Geschwister, ist schon so spät. Dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr es feiern. Also es wird aufgetragen, das immer und immer wieder zu tun. Es ist nicht nur die Situation der Errettung, sondern sie sollen das immer wieder feiern. Warum? Sie sollen sich erinnern an die Rettung. Sie sollen aber auch, und das ist die zweite Bedeutung, sie sollen wissen, dass es eine tiefere Bedeutung für die Zukunft hat. Und hier steht, ich lese noch, es sind, ihr könnt das echt mal lesen, studiert das mal. Es ist wirklich sehr interessant, einfach das Passa-Opfer zu betrachten. Hier steht in Vers 25, es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben. Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch? Dann sollt ihr sagen, es ist ein Passa-Opfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Da verneigte sich das Volk und betete an. Es ist ein Grund zur Anbetung, diese Errettung. Und es ist ihnen aufgetragen, das zu feiern als Zeugnis, dass Menschen fragen, gerade die Kinder fragen, warum macht ihr das eigentlich? Damit sie ihnen das erzählen. Die Erinnerung bleibt wach dadurch, dass wir unser Zeugnis erzählen, wie wir gerettet wurden vom Herrn. Und noch schöner ist es dann in Kapitel 13, Vers 8. Und du sollst dies deinem Sohn an jenem Tag so erklären. Es geschieht um des Willen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog. Das ist eine ganz besondere Formulierung. Weil sozusagen jeder Israelit dann sagen soll zu seinem Kind, nicht das ist das, was Gott für unsere Väter getan hat, als sie aus Ägypten auszogen, sondern was er für mich getan hat. So war dieses Passafest, wie sie das gefeiert haben, immer auch eine Erinnerung daran, dass Gott unser Rettergott ist. Nicht nur damals in Ägypten, sondern immer und immer wieder ist er unser Retter. Er ist es, der uns in die Freiheit gebracht hat. Er ist es, der uns vor dem Gericht bewahrt hat. Und er ist es, das, der uns jetzt auch retten wird. Und darum war das Passafest so aufgeladen in Jesus Zeiten. Sie lebten in Unterdrückung. Aber zum Passafest geschah es regelmäßig, dass irgendwelche Aufstände aufkamen. Weil die Leute so sich gesehnt haben nach Rettung, nach Heil, nach Befreiung. Und sie erlebt haben und sie gedacht haben, das ist doch so wie damals in Ägypten. Wir stehen unter Fremdherrschaft und Bedrängnis und Bedrückung. Will Gott uns nicht jetzt auch retten? Sie hatten diese Verheißung des Christus, des Messias. Und sie haben sich danach gesehen und gesagt, vielleicht ist heute der Tag. Und dann ist irgendwer aufgetreten und hat gesagt, ja, ich befreie euch jetzt aus der Herrschaft. Und dann sind sie ihm hinterher und dann haben die Römer sie platt gemacht. Und das war die Sorge auch der Hohepriester, dass es am Passafest nicht wieder ein Aufruhr gibt mit Jesus, im Zusammenhang mit Jesus. Dieses Passafest, Jesus führt jetzt etwas Wunderbares ein und zeigt auf, in diesem Passafest geht es um mich und um mein Leiden. Und das wird auch in den Briefen ausgedrückt im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, sagt Paulus im Vers 7, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Damit zeigt er uns deutlich auf, das Passahlamm ist eine Prophetie auf Christus. Und zwar ein Lamm ohne Fehler. Jesus, der ohne Sünde war. Ja, männlich. Wie uns Paulus sagt, Christus ist der Mann für seine Braut, für die Gemeinde. Er übernimmt Verantwortung und er gibt sich für sie hin. Er hält den Kopf hin. Ein einjähriges Schaf. Er ist jung. Ja, er war kein alter Mann, er war ein junger Mann. Vor der Zeit ist er geschlachtet worden. Und dann wird sogar in 1. Mose 12 etwas gesagt, sie sollen diesem Lämmchen kein Knochen brechen. Und das sagt uns Johannes in Johannes 19, 36, dass sich das bei Jesus erfüllt hat. Als er am Kreuz hing, wollten sie ihm die Beine brechen, aber er war schon tot. So wurde kein Bein von ihm zerbrochen. Ja, sie sollten es ganz essen, und das sagt Jesus auch, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, Johannes 6, ganz harte Worte. Die Leute konnten sich das nicht anhören, weil die Vorstellung zu eklig war. Wenn ihr mich nicht ganz in euch aufnehmt, dann habt ihr keinen Teil an mir. Aber wenn ihr mich esst, dann bin ich in euch und ihr in mir. Wenn sie das Passahlamm gegessen haben, dann haben alle, die im Haus waren, Anteil an diesem Lamm gehabt. Alle wurden erfüllt, gestärkt von diesem Lamm. So werden auch wir, wenn wir das Abendmahl essen, wenn wir das Brot essen, wir alle werden gestärkt durch das gleiche Brot, durch den gleichen Saft. Und Jesus sagt, das ist mein Leib, mein Blut. Welche Haltung sollten wir haben? Bereit zum Aufbruch ins neue Land. Auch wir sollen umgürtet sein. Unsere Lenden sollen umgürtet sein. Wir sollen bereit sein, wachsam sein. Wir hängen nicht mehr an dieser Welt. Wir hängen nicht mehr in Ägypten fest. Wir wollen hinaus. Wir wollen in das Reich Gottes, in die Herrschaft Gottes, in das neue Leben. Ja, wir sollen den Sauerteig wegschaffen. Und Paulus sagt hier in Kapitel 5, darum lasst uns das Fest feiern, in Vers 8, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Wenn du hier sitzt und möchtest das Abendmahl nehmen, du denkst aber, oh, ich habe mich so viel versündigt, dann sagt Jesus dir, ermutigt dich Jesus in seinem Wort. Er sagt, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist Gott treu und gerecht, dass er dir deine Sünde vergibt und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Wenn du ins Licht trittst, wie Gott im Licht ist, wenn du die Wahrheit bekennst und die Wahrheit zulässt, dann wird er dich reinigen durch sein Blut. Du wirst nicht ins Gericht kommen. Wenn du hier aber sitzt und heuchelst, dann warne ich dich, das Abendmahl zu nehmen. Denn dann kommt das Gericht auf dich. Das Blut wird dir nichts helfen. Du musst in dem Haus bleiben mit dem Blut. Den Israeliten wurde gesagt, geht nicht hinaus aus dem Haus. Bleib in dem Haus, wo das Blut an der Tür gestrichen ist. Wenn du in seiner Gnade bleibst, dann bist du einer von denen, die gerettet sind. Dann gehörst du ihm. Und dann führt er dich heraus aus der Gefangenschaft, aus aller Sklaverei in die Freiheit. Also lass uns in Aufrichtigkeit dieses Mal feiern. Und dann wird uns zum Passafest auch noch gesagt, dass kein Fremder, kein Unbeschnittener das Passamahl nehmen darf. Und das sage ich hier einfach, wir sind hier eine große Runde. Und hier sitzt vielleicht der ein oder andere, der hier aus irgendeinem Grund hier ist, aber der sein Herz noch gar nicht Jesus gegeben hat. Ich sage dir, du musst das hier, nur weil die anderen das nehmen, musst du das nicht nehmen. Nimm es nicht, wenn du es nicht von Herzen tust. Wir sollen beschnitten sein an unserem Herzen. Die Beschneidung des Herzens geschieht, wenn wir unser Herz ganz Jesus öffnen und sagen, Herr, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und das ist eine Möglichkeit, dass du jetzt dich bekehrst, dass du jetzt umkehrst, damit du teil hast an diesem Mahl, teil hast an der Errettung, die Jesus uns gebracht hat durch seinen Leib und durch sein Blut, vor dem Gericht, was über diese Erde kommt. Dass du teil hast an all den Segnungen, die dir in Jesus Christus geschenkt sind. Und so lasst uns jetzt die letzten Verse lesen. Und dann könnt ihr gerne nach vorne kommen. Alle die, die möchten, sind aufgerufen, das Mahl zu nehmen. Wie gesagt, mit der richtigen Gesinnung des Herzens. Als Erinnerung daran, dass Jesus den Sieg errungen hat am Kreuz von Golgatha für uns. Dass er uns erlöst und errettet hat aus unserem Ägypten. Und als Möglichkeit, nochmal neu aufzubrechen, nicht zurückzukehren in das Alte, wieder zurückzukehren zum Herrn. Hier steht, ich lese ab Vers 15, und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Jesus schaut voraus, es kommt die Erfüllung und dann werden wir es nochmal essen miteinander. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Vers 19, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist sein Leib. Er hat es hingegeben. Wir nehmen Jesus in uns auf. Und das Essen hilft uns, das zu verstehen, das zu begreifen. Wir leben von ihm. Er ist das Brot des Lebens. Er gibt uns Leben. Und er hat sich für uns hingegeben, damit wir leben. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Lass uns das immer wieder tun. Wir tun es Mittwoch. Kommt zum Abendmahl am Mittwoch. Wir wollen es auch sonntags tun, aber ihr merkt, die Zeit ist immer nicht so gegeben dafür. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, er hat einen neuen Bund gestiftet. Darüber könnte man jetzt auch noch viel sagen, Jeremia 31, aber das lassen wir jetzt. In meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es ist für dich vergossen worden, das Blut von Jesus am Kreuz von Golgatha, dass du errettet bist. Er hat sein Leben für dich gegeben. Lass uns ihn loben und anbeten, während wir dieses Mahl jetzt nehmen. Tu es, nimm das Mahl, nimm die Gnade, die dir angeboten wird. Nimm das Blut Jesu in Anspruch, dass du gereinigt und befreit bist. Jesus, wir danken dir für dein Leib und für dein Blut. Wir danken dir für das Abendmahl, was wir jetzt nehmen können, als Zeichen zu deinem Gedächtnis. Es hilft uns, das uns zu vergegenwärtigen, was du für uns getan hast. Dass du uns vor dem Gericht, was über diese Erde kommen wird, bewahren wirst. Dass der Zorn nicht über uns kommt. Herr, und wir beten, dass noch möglichst viele Menschen hineingezogen werden in die Häuser, unsere Nachbarn, unsere Nächsten. Wir wollen sie einladen, sie ermutigen und aufrufen dazu, hineinzukommen in unsere Häuser, in das Haus Gottes, wo das Blut an den Pfosten gestrichen ist. Und wir wollen sie einladen dazu, das Mahl mit uns zu essen, dich ja ganz in uns aufzunehmen, von dir zu leben. Bitte füge noch viele hinzu, Jesus. Und ich bete für jeden, der hier sitzt heute und ja noch nicht entschieden ist, dass du ihn an diesen Punkt bringst, Herr, wo er aufgibt, wo er ja sagt, wo er ja sich hineinziehen lässt in deine Errettung, in dein Heil. In das neue Leben. Ich danke dir dafür, dass wir dieses Mahl jetzt nehmen können, ohne Voraussetzung, nur mit der einen Voraussetzung, dass wir die Wahrheit bekennen und anerkennen. Dass wir einfach dein Gnadengeschenk, deine Errettung annehmen und dir unser ganzes Herz öffnen und zulassen, dass du regierst in uns, Herr. Segne du uns alle jetzt und hilf du uns, während wir das Mahl nehmen. Danke dafür, Herr.